Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe März 2024.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
das Glas halb voll, 15 Jahre Behindertenrechtskonvention in Deutschland. DBSV-Präsident Hans-Werner Lange sieht's positiv. Moderne PC- und Handytechnik ohne Hinsehen verstehen. Blinde Beraterin vermittelt Einblicke. Sinnvoll Lebenszeiten nutzen. Der Sammlungsbeauftragte des BVN in Ostfriesland, Stefan Eilerts, im Gespräch.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Die Zukunft ist bei vielen von uns längst angekommen. Star Trek, oder wie es hierzulande heißt, Raumschiff Enterprise, hatte es schon in den 60er Jahren gezeigt. Captain Kirk, Spock und Co. nutzten kleine handliche Geräte, die in nahezu jeder Lebenslage nützlich waren, wie den Tricorder oder den Communicator. Viele von diesen damals sensationell klingenden Fähigkeiten erledigt heute das Smartphone. Mächtig sind diese Taschencomputer, die auch telefonieren können. Gerade für blinde und sehbehinderte Menschen können diese Geräte fantastisch hilfreich sein. Ermöglichen sie uns doch heute vieles, was früher unmöglich oder für das ein spezielles Gerät notwendig war. Nur welches nehmen und dann wie genau damit umgehen? Barrierefrei unterwegs mit Smartphone und Co. Unter dieser Überschrift widmete sich ein Vortrags- und Praxisnachmittag der Gruppe Celle in der Region Nordost-Niedersachsen im BVN, dem Niedersächsischen Landesverband der Deutschen Blinden- und Sehbehinderten Selbsthilfe. Wir greifen das Thema gerne als Anregung für Sie auf, da es den Teilnehmenden offenbar sehr viel gebracht hat.
Ich muss dazu sagen, ich bin in den Anfängen mit meiner Sehbehinderung und dadurch ist das für mich neu und viel, viel Information, die mir also unheimlich viel bringen, weil man dadurch auch weiß, wo man drauf zurückgreifen kann. Das ist eine unheimlich große Hilfe.
Ich habe ein neues Handy und da bin ich natürlich interessiert, was ich da alles erweitert mitmachen kann. Und das wird sehr gut übergebracht und man muss sich erstmal darauf konzentrieren, wo überhaupt die Fragen sind, ne, die man hat und was man für Möglichkeiten hat.
Im Herbst hatte die Gruppe Celle der Region Nordost im BVN gemeinsam mit Blickpunkt Auge sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAXO in den Seniorenstützpunkt der Allerstadt geladen. Gute 30 ZuhörerInnen fanden sich ein, für einen Herbsttag mit schönstem Wetter beachtlich. Die meisten der Runde waren durchaus über 50 Jahre alt, also nicht gerade Digital Natives, aber wissbegierig. Männlein und Weiblein waren gleich vertreten. Man lauschte dem Vortrag wie den detailliert wie verständlichen Antworten der sich anschließenden Fragerunde. Und da ging's auch schon mal ans Eingemachte. Tech Talk vom Feinsten.
Über Bluetooth mit dem Smartphone, mit dem iPhone, dann brauchst du das nicht. Das habe ich jetzt wirklich nur, weil ich mein Jaws dann auf den Ohren habe. Diese Hörgeräte, die habe ich im Ohr, der koppelt sich mit dem Smartphone und wenn ich die entsprechenden Hörgeräte habe, kann ich antippen, dann kann ich Siri nutzen, kann ich sagen, rufe Brigitte Scheel an. Ja, das kann ich alles machen, indem ich mein Ohr antippe. Oder ich kann ein Telefonat annehmen, indem ich mein Ohr antippe. Das machen die Hörgeräte. Wenn man die noch nicht hat oder einem die zu teuer sind, weil das ist echt Zuzahlung, kann man diesen Knochenleitherzeug nehmen und das zeige ich dir jetzt.
Selbst erblindet stand die frühere Lehrerin am Landesbildungszentrum für Blinde, seit 23 Jahren als Beraterin der Prull Consulting aus Laatzen südlich Hannovers mitten im Leben. Und hier Rede und Antwort. Und sah ihr Publikum als
sehr interessiert.
Wichtigster Aspekt dabei, wie nutzt man als blinder oder sehbehinderter Mensch PC und vor allem Smartphones barrierefrei so, dass sie die Selbstständigkeit fördern und erhöhen. Beispiele: Produkterkennung, Haushaltsführung, Lesen von gedruckten und handschriftlichen Texten, der aktive Nutzen des Internets, Akten, Termin und Kontakt wie Finanzverwaltung, sicheres Online-Banking, Adress- und Telefonbuch, Kommunikation und natürlich Mobilität.
Selbst Bilder könne man mit der Foto-App sprachgesteuert machen. Ihre, so versicherte die nahezu blinde Prull, ihrem staunenden Publikum seien meist besser als die ihres normalsichtigen Mannes. Es ging um Smartphones und PCs, Programme und Apps, Voice-Over, Google Talk, Siri oder auch die Assistenzsysteme Alexa oder Google Nest im Zusammenspiel mit Smart-Home-Anwendungen wie anderen Hilfsmitteln. Da machte sich mancher der Herrschaften eifrig Notizen, denn so leicht und verständlich Prull die Inhalte auch präsentierte, es konnte da schon mal speziell werden.
Ich habe Hörgeräte und habe die Brille auf. Und dann geht es. Ja, ich muss es erstmal koppeln. Moment.
Nach dem über einstündigen Vortragsteil kam die Praxis dran. Sabine Hansko vom Seniorenstützpunkt hatte eigens einiges technisches Gerät vor den im Drittelkreis Sitzenden auf dem Tisch aufgebaut.
Und zwar, wie das aussehen kann von Alexa. In dem Fall ist das ein Bildschirm und man fragt dann, hey Alexa, und stellt deren Fragen, bedient damit das Haus oder bedient damit elektrische Steckdosen. Ich habe hier auch mal als Beispiel so eine Steckdose mitgebracht und die kann man dann ansteuern, sowohl mit dem Handy für Sehende als auch mit Sprachsteuerung. Das ist immer steuerbar mit Alexa. Aber auch steuerbar, jetzt kommt ein neuer Begriff, mit Google Nest, wo man das ganze Haus, also Smart Home, das ist ja der Begriff, technisch im Haushalt bedienen kann. Und ich denke, das kann auch eine ganz große Chance sein, selbstständig bestimmte Sachen zu bedienen. Ne? So wie ich ganz begeistert bin, wie sie ihr Smartphone im Griff haben.
Und wer erinnert sich an die alten Szenen aus Star Trek? Man rief den Rechner, was heute eben Alltag sein mag.
Mein Sohn ist absoluter Fan von Google Nest. Das Leihgerät, was wir hier testen, hat er sich mal von Langzeittest ausgeliehen in seiner Studentenwohnung und steuert jetzt alles nur noch über Sprache. Mach mal das, mach die Musik aus.
Und schließlich, für alle, die hier eintauchen wollten.
Hier einmal so eine Tüte, das heißt die Digital-Tandem-Tüte. Da sind Materialien drin. Das sind tatsächlich Studenten, die Menschen unterstützen, die sich mehr auf Technik einlassen wollen. Und die haben jetzt mit dem Digitalkompass auch diesen Schwerpunkt, auch Menschen mit Hör- und Menschen mit Sehbeeinträchtigung.
Toll. Mhm.
Und wer da Interesse hat und möchte gerne einsteigen, kann sich so einen Digital-Tandem-Partner von der Universität Vechta holen. Und da sind wir auch gerne mit behilflich, falls jemand sagt, das kann ich alleine nicht. Das wollte ich auch nochmal anbieten. Das ist jetzt relativ neu, dass es da eben auch Unterstützung gibt.
Wie bei einer Art technischen Telefonseelsorge kann man sich hier begleiten lassen.
Die wollen das, die sind dafür bereit, die Studenten, und die werden auch begleitet von diesem Projekt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass viele Menschen davon hören.
Consultant Pull ergänzt.
Gerade wenn es um Einrichtung von den Geräten geht, damit fängt es ja schon an. Bevor man dann in Apple Store oder in Telekom-Laden oder sonst wohin geht, das finde ich total fantastisch. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass junge Leute da wirklich interessiert dran sind.
Ja, und manche haben eben keine Enkel an der Seite, die sie anrufen können. Und dann kann man sich sozusagen so einen Studenten als Leihenkel dazu holen.
Tolle Sache.
Generell, erklärte Prull, könne der normale Privatanwender mit dem Smartphone nahezu alles erstellen. Eines PCs bedürfe es eigentlich nicht mehr. Doch wenn, sei es hilfreich, die Tastatur oder Breitzeile sicher zu beherrschen. Mit Bezug zu den Smartphones erklärte die Dozentin launig, nein, Aktien eines Tech-Konzernes mit einer Frucht habe sie nicht, verdiene nichts daran, empfehle aber Stand jetzt aufgrund der stärkeren und sehr guten Barrierefreiheit die Produkte des Apfelunternehmens. Nicht umsonst nutzten fast 9 von 10 sehsinneseingeschränkten AnwenderInnen dessen Technik. Blickpunkt Augeberater und Leiter der Gruppe Zelle Jens Michael als Kooperationspartner des Nachmittags unterstrich.
Das heißt ja auch von BVN immer, Vernetzung ist wichtig, dass wir uns hier mit der BAXO bzw. dem Seniorenstützpunkt vernetzen, die ja selber auch Schulungen für Smartphones und ähnliches anbieten, das aber nun für Sehende machen. Und es gibt ja da bekanntlich doch Unterschiede, wie ein Sehender an so etwas herangeht und wie das ein Mensch mit Seheinschränkung bewältigen kann, muss.
Derlei Veranstaltungen seien unbedingt wichtig, fügte der Blickpunkt Augeberater hinzu. Und da es so gut lief, ergänzte Michael.
Und ich denke, wir werden sowas vielleicht dann auch in anderen Regionen gerne mal wiederholen, weil das ist wirklich ein Thema, was die Leute sehr bewegt, um halt einfach mal eine Entscheidung zu treffen. Was kommt für mich vielleicht in Frage? Ein blindenbasiertes Telefon wie das Blindshell zum Beispiel, oder nehme ich dann doch lieber ein iPhone, wo ich vielleicht dann noch mehr Möglichkeiten habe? Man muss halt immer sehen, wie die Referentin das auch im Vortrag gesagt hat, was will ich damit?
Eine Veranstaltung, die in dieser Weise absolut erfolgreich war, denn, wie es eine Teilnehmerin in Worte fasste,
ja, super gut. Ich finde es schön, dass es einen allgemeinen Überblick gibt, wirklich über das Thema, und man nochmal jetzt auch mal die Möglichkeit hat, nochmal direkt Fragen zu stellen. Ich finde es sehr interessant.
Barrierefrei mit Smartphone und Co. unterwegs. Befer in Region Nordost-Niedersachsen, Baxo, Blickpunkt Auge und Seniorenstützpunkt Celle zogen mit ihrer gemeinsamen Veranstaltung viel interessiert bei schönstem Wetter eines herbstlichen Tages an, zum Nachahmen anregend. Die Pull Consulting hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit fachkompetenter Begleitung, Schulung und Beratung bei der Verbesserung der sozialen und beruflichen Stellung von Menschen mit Blindheit, Sehbeeinträchtigung und drohender Erblindung aktiv mitzuwirken und ihre Selbstbestimmung, ihre gleichwertige Teilhabe in der Gesellschaft und ihre berufliche Integration zu fördern. In einer kleinen Pause zwischendurch während der Veranstaltung Barrierefrei mit Smartphone und Co. hatte auch die Firmenleiterin und Jobcoach Regina Pohl zwischendurch etwas Zeit gefunden, ihrem BVN-Radio ein paar Sätze zu sagen. Denn gerade die digitale Technik bietet Menschen mit wenig oder ohne Sehfähigkeit enorm viel.
Ich sage immer, man kann 90% des visuellen Verlustes kompensieren, wenn man die Technik beherrscht. Ich habe heute mich speziell auf das iPhone konzentriert, weil ich da selber 100% von überzeugt bin, dass es eins ist, was am besten mit den Bedienungshilfen arbeitet, und habe einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie man gewisse Barrieren, die auftauchen, wenn das Sehen nicht mehr so funktioniert, damit schnell und gut lösen kann.
Allerdings bedenkt man, dass viele Menschen erst mit zunehmendem Alter Probleme mit ihren Augen bekommen, in ihrer Sehfähigkeit eingeschränkt sind oder erblinden. Und zumindest bisher haben es ältere Menschen meist nicht so leicht, einen Zugang zu Smartphones oder PCs zu finden und diese angstfrei oder gar spielerisch zu nutzen. Auch die Gefährdung durch Viren oder Cyberkriminalität verringert das Vertrauen in moderne Informationstechnik zusätzlich. Fragen der Datensicherheit wie des Datenschutzes hemmen ihren leicht lockeren Einsatz darüber hinaus. Doch Pohl sieht bei ihrer Klientel seheingeschränkter Menschen nicht übermäßig viele Ängste.
Also ganz ehrlich, die meisten Ängste haben die sehenden Senioren. Menschen mit Blindheit haben Angst vorm Internet. Das ist richtig. Da ist wirklich eine Barriere da. Ich klicke jetzt was und habe einfach was gekauft oder was getan. Das möchte ich nicht. Das kann man erklären. Natürlich muss ich Menschen, die 70, 80, 90 Jahre alt sind, mit einem ganz anderen Vokabular begegnen. Ich muss sie da abholen, was sie kennen und was sie verstehen. Aber der Großteil, der wirklich sagt, ich möchte jetzt auch etwas tun, die sind total begeistert dabei, und das ist immer wieder für mich wirklich eine Bereicherung, zuzuschauen, wie der Mensch am ersten Tag, der bei mir war, und wie er dann nach den Schulungen rausgeht und was er auf einmal alles alleine macht und den Enkelkindern sagt, wie es geht mit dem Smartphone.
Pohl betont auch aus eigenem Erleben als nahezu erblindete Person den Nutzen moderner Technik für seheingeschränkte Menschen. Sie selbst fotografiert gar mit ihrem Handy und meint, ihre Bilder überträfen diejenigen ihres normalsichtigen Mannes an Qualität.
Mein Mann sieht, und der ist heute Gott sei Dank nicht da, sonst hätte ich es vielleicht nicht gesagt. Nein, das stimmt. Das ist einfach, weil ich ganz viel gefotografiert habe, als ich noch sehr gut gesehen habe. Und insofern, wenn ich in etwa weiß, wie das Bild vor mir aussieht, und ich sage, oh, wenn der erzählt mir, da ist eine Blüte und da ist das Gras, das kann ich abfühlen, dann probiere ich eine Perspektive aus. Und das Smartphone sagt mir dann, was vor mir ist. Und insofern kann ich das justieren, nicht, dass dann die Blume gar nicht da ist, sondern nur das Gras fotografiert worden ist. Das funktioniert gut, und das finde ich einfach fantastisch.
Als These stellt die langjährige Jobcoaching und Beraterin in den Raum, für rein private Altersdinge bräuchten Anna und Otto Normalverbraucher überhaupt keinen PC mehr, Moderne Smartphones reichten für das meiste völlig aus. Lediglich für berufliche oder vielleicht ehrenamtliche, komplizierte Schreib-, Verwaltungs- oder ähnliche Aufgaben müsste man sich noch eine extra Kiste hinstellen.
Ja, was mache ich denn mit dem PC? Also wenn ich jetzt älter bin, aus dem Berufsleben ausgeschieden bin und vielleicht früher im Büro noch mit dem PC gearbeitet habe, ist so erst der erste Wunsch, ich möchte doch aber wieder mailen können. Das Zehnfinger-Tastschreiben beherrschen die wenigsten. Und das ist die Grundvoraussetzung, überhaupt mit dem PC Sehbehinderten und Blinden spezifisch zu arbeiten. So, wenn ich jetzt noch viel Kalkulationen in Excel und sowas mache oder viel Korrespondenz habe mit Verwaltung etc., dann ist der PC auf jeden Fall wichtig. Brauche ich das aber nicht? Möchte ich E-Mailen, möchte ich Simsen, möchte ich Internetrecherche betreiben? Das macht alles das Smartphone. Und ich versuche vorher immer abzutesten, warum möchtest du jetzt einen PC? Meistens sind zwei Schulungen, meistens möchten sie PC und dann auch ein iPhone geschult haben und ich drehe es erstmal um. Ich schule erstmal auf iPhone. Und zu 90% bei den Menschen, die nicht im Berufsleben stehen, wird kein PC mehr angeschafft.
Und schließlich erwähnt Prull, ihrer Meinung nach nutzten viele Menschen das Potenzial moderner Smartphones nur zu einem geringen Grad aus. Vielleicht 20%.
Ich kann das immer nur so aus Erfahrungen sammeln. Ich spreche jetzt von Sehenden auch, die dann sagen, oh, das kann ich alles. So, und wenn ich dann mit meinen To-Do-Listen anfange, mit den Einkaufslisten anfange, mit dem Teilen, mit dem gemeinsamen Arbeiten mit Notizen, dann kriege ich eigentlich immer nur, wenn ich sehen würde, Fragezeichen mir entgegengeworfen. Und darum meine ich, es sind so viele Dinge, die eben halt tiefer gehen, die das iPhone bringt, die nicht genutzt werden. Oder die sogenannten Apps für Blinde, dass die eben halt auch für Sehende ganz toll sind. Denn Menschen, die eben jenseits der 40 sind, ihre Lesebrille beim Einkaufen vergessen haben, nutzen dann auch so etwas wie Apps, die für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sinnvoll sind.
Für alle diejenigen, die nun, auch gerade als ältere Menschen mit Seheinschränkung, einen leichten Zugang zum Anwenden moderner Smartphones und PCs suchten, hat Beraterin Prull noch einen guten Rat.
Man könnte jetzt Enkel fragen, aber wenn sehende Leute Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit etwas beibringen wollen und wenn das dann noch über Screenreader laufen soll, das geht meistens in die Hose. Ein Sehender ist völlig genervt, wenn das Ding redet. Was verständlich ist, damit fängt es auch an. Und sie wissen einfach letztendlich auch nicht, mit Voice-Over umzugehen. Und dann erlebe ich viel, die haben ein iPhone und sie sagen, ich kann damit schon wunderbar telefonieren. Ja, sie sehen noch diesen grünen Knopf zum Abnehmen und sie quälen sich mit den Augen dahin. Dass das mit Voice-Over anders zu bedienen ist, muss man aus meiner Sicht wirklich einmal komplett, zumindest grundlagenmäßig, in einer Fachschulung lernen.
Jobcoach und Spezialistin für Schulungen und Vorträge Regina Prull von Prull Consulting in Laatzen südlich Hannovers. Mehr Info unter www.prullconsulting.de. Und zum Schluss noch ein kleiner Infoblock. Sabine Hansko vom Seniorenstützpunkt Celle erwähnte das Projekt Digitalkompass. Es unterstützt gerade auch ältere Menschen mit Sinnesbehinderungen im Erwerb und Nutzen digitaler Technik. Unter anderem Partner ist auch der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV. Vertreten ist es unter anderem in Hannover, Celle, aber auch Buxtehude, Bremen und Hamburg sowie bundesweit. Und natürlich im Internet unter www.digital-kompass.de. Dort finden Sie auch Hinweise zu den Lerntandems der Uni Vechta. Weiterhin, viele Regionen im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen haben Techniktreffs, eben auch rund um digitale Technik, Smartphone und Co. Hier erhalten Sie Hilfe auf Augenhöhe. Fragen Sie gerne nach beim BVN und seinen Regionen sowie Gruppen bei Ihnen vor Ort.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, kurz UNBRK, ist ein gewichtiges Werk. Es regelt die Pflichten der ihr beigetretenen Staaten, alle für Menschen mit Behinderungen bestehenden Rechte zu gewährleisten. Das Vertragswerk umfasst neben einer Präambel 50 Artikel. Besonders entscheidend sind dabei wohl die ersten 30. Artikel 1 bis 9 definieren Ziele und Grundsätze. Zum Beispiel widmet sich Artikel 3 der Würde des Menschen der Nichtdiskriminierung, Teilhabe an der Gesellschaft, Chancengleichheit, Zugänglichkeit oder der Gleichheit von Mann und Frau. Genauer definieren das dann die folgenden Artikel, zum Beispiel Artikel 5, die Chancengleichheit und das Gebot des Nichtdiskriminierens. Die Artikel 10 bis 30 widmen sich dann den einzelnen Rechten von Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel Bildung. Artikel 24, das Recht auf Gesundheit. Artikel 25, Zugang zur Justiz. Artikel 13, Teilhabe am Arbeitsleben. Artikel 27, sowie am politischen und öffentlichen Leben. Artikel 29 und Teilhabe auf den Sektoren Kultur, Freizeit und Sport. Artikel 30. Insgesamt möchte man meinen, ist die UN-Behindertenrechtskonvention ein großer Wurf. Vor 15 Jahren, genau am 24. Februar 2009, wurde sie durch Bundestag und Rat anerkannt und damit bestätigt. Einen Monat später, am 26. März, trat das Gesetzeswerk auch in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft und ist seither geltendes Recht. Was aber hat sie bewirkt? Wie war es davor und was ist noch für eine inklusive Gesellschaft zu tun? Dazu haben wir nachgefragt beim Präsidenten des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV. Für Hans-Werner Lange ist die Behindertenrechtskonvention ein Schritt in die richtige Richtung.
Weil mit der UN-Behindertenrechtskonvention behinderte Menschen ganz viel Hoffnungen verbunden haben, dass sich ihre Lebensumstände, die Verwirklichung ihrer Rechte als behinderte Menschen nachhaltig verbessern würden. Nur ist es natürlich nicht so, dass vorher es gar keine Gesetzgebung gab oder dass die Menschenrechte für behinderte Menschen nicht eingehalten wurden. Aber hier ist nochmal entscheidend, dass die UNBRK die Rechte aus dem Blickwinkel der betroffenen Menschen betrachtet. Da hat sich, glaube ich, dann auch vieles getan. Von der Regierungsseite, glaube ich, war es am Anfang so, dass diese Wirkung der UNBRK ein bisschen unterschätzt wurde, weil man wohl geglaubt hat, Mensch, wir haben in Deutschland doch vieles richtig gemacht, die Menschenrechte werden doch grundsätzlich eingehalten. Das sagt ja schon unser Grundgesetz. Aber in der Praxis ist es schon so, dass man sagen muss, ja, die Lebensentwicklung behinderter Menschen, die konnte nicht immer damit wirklich Schritt halten in Deutschland. Und war gut, dass die Behindertenrechtskonvention auch in Deutschland geltendes Recht geworden ist. Und das hat die rechtlichen Rahmenbedingungen für behinderte Menschen nachhaltig beeinflusst.
Zwar sieht Lange noch einiges im Prozess, doch gerade auch für sehsinneseingeschränkte Menschen mit der älter werdenden Gesellschaft eine wachsende Gruppe, wie insgesamt für alle Menschen mit Behinderungen, hat sich die Situation verbessert, meint Lange. Auch dadurch, dass sich etwas in den Köpfen der Entscheider in Politik und Wirtschaft getan hat.
Ich glaube, die UNBRK hat doch nachhaltig dafür gesorgt, dass die Rechte behinderter Menschen häufiger mitgedacht werden, gerade auch für blinde und sehbehinderte Menschen, wenn es darum geht, Zugänglichkeit im IT-Bereich sicherzustellen, für die private, aber auch für die Arbeitswelt, aber auch der Abbau von Barrieren in der Umwelt. Auch da hat das nachhaltige Auswirkungen gehabt, dann eben mit der Weiterentwicklung der Gesetzgebung im Teilhaberecht, insbesondere auch im Teilhabestärkungsgesetz, dass da nochmal explizit geguckt wird, wie kann das Thema Teilhabe gesellschaftlich möglichst weitgehend umgesetzt werden. Und einer der nächsten großen Schritte wird sein, über die staatliche Seite hinaus das Thema Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, Teilhabe in dem Bereich der Wirtschaft noch mehr zu implementieren und dann dadurch über gesetzliche Regelungen verbindlicher festzulegen. Die USA ist da schon wirklich ein Stück weiter und das werden wir in Deutschland auch brauchen. Und da spielt uns dann ja wieder die europäische Sozialgesetzgebung in die Hände, wo die Rahmenbedingungen heute weitgehend festgeschrieben werden, was denn in der gesetzlichen Weiterentwicklung der jeweiligen Länder zu passieren hat. Deswegen sage ich, hat Paradigmenwechsel auf der Entscheiderebene stattgefunden. Natürlich ist das noch nicht abschließend, da wird es auch immer weiterhin Baustellen geben. Aber ich glaube schon, dass wir insgesamt auf einem recht ordentlichen Weg sind, die Lebensbedingungen der behinderten Menschen und die Verwirklichung ihrer Menschenrechte umzusetzen.
Der DBSV-Präsident verweist dennoch auf Schatten auf dem Wege hin zur weiteren Umsetzung der UN-BRK.
Wir haben ja im Staatenbericht jetzt wieder sehen müssen, in Deutschland ist vieles passiert, aber insbesondere gibt es weiterhin Kritik an den Sonderwelten, die für behinderte Menschen aufgebaut werden, zum Beispiel bei der Arbeit, Werkstätten für behinderte Menschen oder Bereich Wohnen im Bereich der besonderen Wohnformen. Das sind so Dinge, wo Deutschland dann auch gesagt wird, da musst du eigentlich mehr tun, dass die Menschen sich nachhaltig, eigenverantwortlich und selbstständig verwirklichen können.
Die UN-Behindertenrechtskonvention wirkt sich auf die unterschiedlichsten Felder und Lebensbereiche von Betroffenen aus. Zu nennen wären beispielhaft die Bereiche Bildung, frühkindlich, schulisch, ausbildungsbezogen, dann Arbeit, aber auch die Bereiche Freizeit, Kultur und Sport. Lange sieht's positiv.
Ich glaube, da hat's geklickt bei den Menschen, dass das Thema Menschenrechte für behinderte Menschen oder Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mehr und mehr mitgedacht wird. Und das wird auch ein Stückchen normaler.
Entscheidend sei, dass die Behindertenrechtskonvention etwas in den Köpfen der Menschen bewegt habe, sowohl in politischer wie auch auf der Verwaltungsebene und natürlich bei den Menschen mit Behinderungen selber.
Die fordern ja auch das mit Nachdruck ein, was da drin steht. Das hat die Menschen dann auch selbstbewusster gemacht, das einfordern zu können.
Das gelte für alle angeführten Felder. Doch wo Licht ist, gibt's auch Schatten.
Da kann ich nicht nur sagen, barrierefreie Schule, sondern inklusiv soll sie ja möglichst auch sein. Und auch dafür gilt eben, diese Sonderwelten werden im Rahmen der Staatenprüfungen auch beanstandet.
Andererseits betont Lange die notwendige Wahlfreiheit zwischen inklusiver Beschulung und dem vorzuhaltenden Angebot, zum Beispiel für blinde oder stark sehbehinderte SchülerInnen.
Wir sagen als Organisation, ja, inklusive Schule soll selbstverständlich sein und trotzdem müssen wir eine Systematik im schulischen Bereich entwickeln, wo diese Besonderheiten, die blinde und sehbehinderte Menschen bei der erfolgreichen Beschulung brauchen, auch in der inklusiven Beschulung nachgehalten werden. Also die Menschen werden weiterhin Punktschrift lernen müssen. Und es muss ausreichend sonderpädagogische, vorgebildete Lehrkräfte geben, sonst ist eine inklusive Schule überhaupt nicht umsetzbar.
Dies gelte es mitzubedenken, unterstreicht der DBSV-Präsident.
Das ist schon eine Generationsaufgabe und da ist es wichtig, dass nicht nur im Staatenbericht immer wieder die Finger in noch offene Wunden gelegt werden, sondern dass wir als Betroffene auch immer wieder den Mut haben, ganz klar zu sagen, was wollen wir und das werden wir weitermachen müssen intensiv.
Ob nach 15 Jahren UN-BRK in Deutschland das Glas für die Menschen mit Behinderungen nun halb voll oder halb leer ist, möchte Lange eher optimistisch sehen, auch im Hinblick auf die nächsten 15 Jahre.
Also ich sehe das Glas halb voll, weil ich wirklich glaube, dass bei den Entscheidern auf der staatlichen Seite das Zug und Zug normal wird, Menschenrechte der behinderten Menschen mitzudenken, dass das einen guten Sinn hat und dass es nicht nur nice to have ist, sondern einfach notwendig, um Menschenrechte für die behinderten Menschen in Deutschland verwirklichen zu können. Insofern glaube ich wirklich, da sind wir weiter. Die zweite Hälfte des Glases müssen wir dadurch aufgießen und das ist gleich dann auch der Wunsch für die nächsten 15 Jahre, dass es uns noch mehr gelingt, auch den Bereich der Wirtschaft zu implementieren.
Dies, so sieht es der Blinden- und Sehbehindertenverbandspräsident, müsse sich auf die Arbeitswelten inklusive Arbeitsplatzgestaltung, aber auch generell auf Software, das Internet mit seinen Angeboten sowie auf das technische Gerät erstrecken. Beispielhaft genannt taktil bedienbarer Haushalt oder Unterhaltungsgeräte. Dabei geht es Lange nicht nur um den gesetzlichen Zwang,
sondern dass weiterhin das Verständnis in die Wirtschaft zu den Entscheidern transportiert wird. Und das ist für mich dann für die nächsten 15 Jahre das riesige Thema. Wir sind natürlich beim halbvollen Glas in der staatlichen Seite noch nicht komplett fertig. Aber das nächste halbe Glas wollen wir dann im Bereich der Umsetzung der UN-BRK im Wirtschaftsleben insgesamt umsetzen. Und da ist noch Luft nach oben. Und was ich mir auch wünsche, dass wir in weiteren 15 Jahren so gut unterwegs sind bei der Umsetzung der UN-BRK, dass der Staatenbericht so abgefasst werden kann, dass wir in Deutschland das Ziel weitestgehend erreicht haben.
Nun mag mancher denken, in Zeiten heftiger Verwerfungen, Klimakrise, demografischer Wandel oder Kriege seien für Nettigkeiten gegenüber Minderheiten nicht mehr genügend Mittel vorhanden. Darüber hinaus seien seitens des rechten Randes gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen wieder grundsätzliche Zweifel zu hören. DBSV-Präsident Lange erteilt derlei Gedanken eine klare Absage.
In unserer demokratischen Gesellschaft würden wir ja die Menschenrechte für alle Menschen in keiner Weise in Frage stellen. Und das Gleiche gilt für mich auch für behinderte Menschen. Und es hat ja einen guten Grund gegeben, warum es die Behindertenrechtskonvention gibt. Und mir ist wichtig, dass wir immer darum kämpfen werden, dass das grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird. Egal auf welcher politischen Ebene und gegenüber wem. Immer dann, wenn diese Rechte in Frage gestellt werden, müssen wir sagen, mit uns nicht.
Zu 15 Jahre gelten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Rück- wie Ausblick sprach der Präsident des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV und Vorsitzender des Niedersächsischen Landesverbandes BVN Hans-Werner Lange mit ihrem BVN-Radio. Mehr Infos zur Behindertenrechtskonvention und was Sie davon haben, gibt's natürlich auch bei Ihrem BVN und seinen Regionen wie Gruppen bei Ihnen vor Ort. Und natürlich finden Sie Informationen auch im Internet, zum Beispiel beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, www.bmas.de. Im Suchfeld können Sie das Wort Behindertenkonvention eingeben, suchen und sich informieren.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Oft lässt man die Arme hängen. Das Leben ist einfach zu freudlos, zu nervig, zu schwer erträglich. Da kommt die Osterbotschaft gerade richtig, meint der langjährige Blindenseelsorger und heutige Leiter der Hildesheimer Blindenmission, Pastor Andreas Czarnowski.
Vor einiger Zeit hörte ich diese kleine Geschichte im Radio. Ein Vater klopft an die Tür seines Sohnes und sagt: Jim, es ist Zeit, aufzustehen. Aus dem Zimmer hört man: Ach Papa, lass mich schlafen. Der Vater noch etwas lauter: Jim, es ist wirklich Zeit, aufzustehen, du musst in die Schule. Jim antwortet: Ach Papa, ich habe keine Lust auf die Schule. Erstens, die Schule ist langweilig. Zweitens, die Kinder ärgern mich. Und drittens, ich kann die Schule einfach nicht ausstehen. Der Vater erwidert: So, jetzt sage ich dir drei Gründe, warum du in die Schule solltest. Erstens, es ist deine Pflicht. Zweitens, du bist 45 Jahre alt. Und drittens, du bist der Klassenlehrer. Manchmal wollen wir einfach im Bett liegen bleiben. Es gibt viele Situationen, wo wir uns am liebsten die Decke einfach nur über den Kopf ziehen wollen. Und es gibt genügend Ausreden, um im Bett liegen zu bleiben. Ich jedenfalls kenne das. Wenn ich morgens aufwache und weiß, ich habe einen vollen Terminkalender, dann greifen die Hände schon mal leicht zur Bettdecke, um sie über den Kopf zu ziehen. Der Sohn in unserer kleinen Geschichte ist jedenfalls nicht um Ausreden verlegen. Doch wer liegen bleibt, der steht in Gefahr, die Chancen dieses Tages und die vielen Möglichkeiten einfach zu verschlafen. Aufstehen und auferstehen, das ist in der Bibel übrigens dasselbe Wort. Mit diesem Wort beschreibt die Bibel, wie Menschen ins Leben zurückkehren. Die kranke Schwiegermutter des Petrus steht auf, genauso wie der Gelähmte und wie Jesus selbst. In der biblischen Sprache setzen wir noch eine kleine Silbe in das Alltagswort aufstehen, auferstehen und trennen es von dem, was wir alltäglich erleben. Doch Ostern gehört mitten in unseren Alltag. Wir werden von Gott höchstpersönlich aufgeweckt. Es gibt so viele Gründe, liegen zu bleiben. Es gibt so viele Gründe, resigniert zu sein, sich selbst zu bemitleiden. Es gibt so viele Gründe, was uns erdrückt, so viel Karfreitagsstimmung. Wer mich in den letzten Wochen in meiner Arbeit motiviert hat, ist Frau Quenan in Myanmar. Seit mehreren Jahren tritt sie für die Rechte von sehbehinderten und blinden Menschen in ihrem Land ein. Auch gegen eine Militärregierung, die es gerade behinderten Menschen sehr schwer macht. Sie sorgt dafür, dass blinde Kinder Textbücher haben, die für sie zugänglich sind, und Jugendliche eine Arbeit finden. In ihrem Tun wird sie dabei getragen von ihrem christlichen Glauben. In der Überzeugung, dass Gott sie aufgerufen hat, steht sie auf, um die Situation von blinden und sehbehinderten Menschen in ihrem Land zu verbessern. Ostern heißt für mich, alle, die daran glauben, sollen aufstehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostern. Ihr Andreas Schanowski.
Die Osterbotschaft zum Aufstehen und Auferstehen. Heute vom Leiter der Hildesheimer Blindenmission, Pastor Andreas Schanowski. Sammlungsbeauftragter einer der 7 Regionen im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, zu sein, fordert den ganzen Menschen. Ehrenamtlich gegen eine überschaubare Aufwandsentschädigung. Was braucht's dazu? Bodenständigkeit? Kreativität? Denken in Netzwerken und Pflegen derselben? Mut? Lust auf Begegnung mit Menschen? Wir haben einmal nachgefragt in Ostfriesland.
Guten Tag, mein Name ist Stefan Eilers und ich bin 42 Jahre alt und wohne seit jeher in Ostfriesland, bin verheiratet, habe 2 Kinder und arbeite hauptberuflich als Industriekaufmann in einem mittelständischen Unternehmen hier in der Region. Neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit engagiere ich mich seit 10 Jahren in meiner Freizeit für den Blinden- und Sehbehindertenverband als Sammlungsbeauftragter.
In Ostfriesland hat die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe traditionell einen sehr guten Stand. Sturmfest und erdverwachsen. Alljährlich sammeln Scharen von SchülerInnen, aber auch die freiwilligen Feuerwehren mit großem Einsatz während der Jahressammlung Woche für die Blinden im Herbst. Und dennoch, ein Selbstläufer ist das Sammeln, neudeutsch Fundraising, auch im Nordwesten Niedersachsens nicht wirklich.
Also es ist viel Kommunikations- und Aufklärungsarbeit. Man kann sich zwar auf eine jahrzehntelange Freundschaft zu den Feuerwehren stützen, aber es gibt immer wieder Herausforderungen wie in den letzten 3 Jahren die Corona-Krise oder viel Arbeitsaufwand für die Feuerwehren, sodass es heißt, dass nicht jede Feuerwehr immer sammeln kann, manchmal auch nicht mehr sammeln will, weil dort zum Beispiel auch die Herausforderungen und Arbeitseinsätze drastisch steigen, gepaart mit dem generellen Phänomen, dass soziale und ehrenamtliche Tätigkeiten nicht mehr so in sind, gibt es da viel zu tun, um die Sammler bei den Feuerwehren bei Laune und bei Stange zu halten.
Eilert selbst kam vor einem Jahrzehnt fast zufällig dazu. Er lernte die Vorsitzende der Region Ostfriesland im BVN, Hannelore Volkerts, kennen.
Und über Gespräche und über das kleine Ostfriesland haben wir so viele Gemeinsamkeiten gefunden und es ist eine richtig tolle Freundschaft daraus entstanden und es war eigentlich Zufall.
Dass er dann bei der Stange blieb, Eilerts gibt sich geradezu entwaffnend offen und ehrlich.
Ach, das war bei mir eigentlich aus dem Gedanken heraus, so ein bisschen aus Langeweile und so ein bisschen Zeit übrig haben und der Gedanke, ja, was fange ich damit an? Und für mich war es auch immer wichtig, dass ich regional irgendwo tätig bin. Ich bin nicht so der sportliche Typ, also zum Fußballtrainer absolut ungeeignet. Und in Ostfriesland ist alles noch sehr vernetzt. Ich kenne viele Leute bei der Feuerwehr. Ich habe einen guten Draht dazu, spreche quasi die Sprache hier. Und ich konnte mich super damit auseinandersetzen, für den BVN hier tätig zu sein. Im Großen und Ganzen bringt mir das eine Zufriedenheit, die ich gar nicht tiefer beschreiben kann. Es macht Spaß in jeglicher Hinsicht.
Sicher war die Weihnachtsaktion mit der Zeitungsgruppe Ostfriesland ein Glanzlicht, doch keinesfalls das einzige im Rahmen seiner Arbeit, beteuert Eilerts.
Also die tollsten Erfolge sind immer verknüpft mit den Erfolgen der Feuerwehren. Wir haben so ein bisschen ein Wettrennen unter den Ortswehren. Wer sammelt mehr Geld? Wer erreicht da mehr Leute? Wer stellt da was auf die Beine? Das ist immer ganz toll zu sehen und zu beobachten. So eine Cold Water Challenge zum Beispiel war auch klasse. Da sind 100 Mitarbeiter in einen Badesee gestiegen und der Geschäftsführer hat dann pro Person einen gewissen Betrag gespendet und natürlich vorher erklärt, für wen das ist. Umso lieber gingen die Leute dann auch ins Wasser. Das war eine großartige Geschichte.
Natürlich tauschen sich auch die Sammlungsbeauftragten der Regionen im BVN aus. Geistesblitze, Methoden, Verfahren, Wer hat eine gute Idee?
Das findet auf einer regelmäßigen Basis statt. Wir tauschen uns meist über E-Mail aus, aber treffen uns auch einmal im Jahr in Hannover und sind immer ganz fasziniert, weil die Kollegen aus Braunschweig haben ganz tolle Ergebnisse mit Sachen, die in Ostfriesland nicht funktionieren und umgekehrt. Aber man kann sich austauschen und so ein bisschen abkupfern, was geht und was nicht. Wir informieren uns über geschriebene Artikel oder geschriebene Bewerbungsbriefe, schauen uns an, was für Aktionen sind zum Beispiel in Südniedersachsen möglich und gucken dann, ob die hier in Ostfriesland vielleicht nicht auch gehen. Es ist sehr individuell, aber auch hilfreich.
Und der Lohn der guten Tat? Das gute Gefühl, für andere Menschen tätig zu sein? Oder doch noch mehr? Eilertz bleibt schnörkellos. Ohne Liebeslyrik.
Ganz persönlich hat es für mich gebracht, dass ich weiß, dass ich was Sinnvolles mit meiner Zeit anfange. Sinnvoll für den Verein, aber genauso sinnvoll für mich. Für mich war maßgeblich, dass ich mit meiner freien Zeit, wenn ich mich irgendwo engagiere, ich mit einem guten Gewissen etwas Gutes bewegen kann. Und ich habe das so auf mehreren Ebenen. Einerseits gibt es mir ein gutes Gefühl, das fällt jetzt so ein bisschen in Richtung Karma, was aber gar nicht primär bei mir gelten soll, sondern ich habe einen Draht zu den Feuerwehren, unterstütze sie in ihre Arbeit gewissermaßen und kann über die Blindenhilfe aufklären. Andersrum weiß ich, dass was hier gemacht wird, auch für einen guten Zweck regional wie auch überregional eingesetzt wird. Ich kann es quasi nachverfolgen. Wenn ich mich jetzt als Beispiel für den Amazonas einsetzen würde, würde ich das vielleicht auch mit einem gewissen Erfolg tun, könnte aber schlecht nachvollziehen, ob es wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Beim BVN geht das. Da habe ich Mitglieder, Betroffene, da habe ich den Verein in Leer und in Hannover und ich habe hier Menschen vor Ort, die Betroffenen helfen, Betroffene in der Familie haben. Man ist in einem engen Kontext und Austausch und das gibt ein wunderbares Gesamtbild. Ich wüsste nicht, wie ich es besser beschreiben könnte.
Und dann folgt doch noch ein Hinweis auf das persönliche Motiv des Stefan Eilertz. Geradlinig wie er ist, findet er klare Worte.
Natürlich ist der menschliche Aspekt und die Begegnung untereinander sehr ausschlaggebend, weil ich es schon immer spannend fand, mit Menschen zu arbeiten, Menschen kennenzulernen, deren Geschichten zu hören und vielleicht Menschen zusammenzubringen. Und so bringe ich Bevölkerung und Betroffene vielleicht doch ein Stück weit zusammen.
Der Sammlungsbeauftragte der Region Ostfriesland im BVN, Stefan Eilertz. Sie wollen sich vielleicht auch ehrenamtlich einsetzen oder eine Veranstaltung des BVN unterstützen. Dann wenden Sie sich bitte beim BVN an Heike Gronau, Telefon Hannover 0511 51 04 224. Mehr Infos finden Sie auch im Internet unter www.blindenverband.org/spenden-für-projekte.html.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Sechs Richtige und alle sind sie Gewinner. Die Nominierten zur Kür des Behindertensportlers, der Behindertensportlerin des Jahres 24 in Niedersachsen. Zum 24. Male findet die Wahl in diesem Jahr statt. Zur Wahl stehen Sportive aus unterschiedlichsten Disziplinen, erklärt Richard Kolbe, Geschäftsführer des Behindertensportverbandes Niedersachsen, BSN.
Wir haben beispielsweise mit Marcel Glindemann einen Beachvolleyballspieler, mit Tobias Hell einen Rollstuhlbasketballer, mit Rick Hellmann einen Parabadmintonspieler, mit Stefanie Kienel eine gehende Badmintonspielerin, Mascha Mosel als Rollstuhl-Rugbyspielerin und Melanie Wienand als Paradressurreiterin. Und das zeigt aber auch, wie breit der Fächer der Sportarten ist, die wir mit dieser Wahl, mit dieser Gala präsentieren. Und wir sind sehr froh und stolz auf unsere Kandidatin auch in diesem Jahr.
Jedem der Sportiven wird einer der Sponsoren zugeordnet. Die Badmintonspielerin Stefanie Kienel wird durch die Prosenes unterstützt, dem Anbieter von Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen und SeniorInnen. Prosenes ist eine Tochterfirma des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN. Passt schon. Eine leichte, wenn auch korrigierbare Sehbehinderung hat Stefanie Kienle auch. Ein guter Grund, die Kämpfernatur mit dem vergoldeten Badmintonschläger vorzustellen. Als Superstar habe sie keine freien Tage mehr, sondern nur noch Termine, sagt Stefanie Kienel anderen Ortes. Doch die burschikose 42-Jährige erfreut die Aufmerksamkeit nach ihrem Sieg im Einzel und im vierten Platz mit dem Unified-Team bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin. So durfte sie sich, wie wir aus den zahlreichen Hinweisen in den Porträts in Funk und Fernsehen erfahren, bereits ins Goldene Buch der Stadt Wolfsburg eintragen und wurde vom Ministerpräsidenten Stefan Weil in Hannover empfangen. Doch spricht man mit ihr, so zeigt sich eine so lebensvolle wie zupackende Frau, ganz bodenständig. Ihr erster Gedanke am Morgen:
ein Schluck Kaffee.
Und ohne Allüren drehen sich ihre alltäglichen Gedanken um ihre Arbeit bei der Lebenshilfe Wolfsburg, wo sie Belüftungsteile für Volkswagen montiert.
Ja, dass ich pünktlich auf der Arbeit bin, mich konzentriere auf der Arbeit, dass ich viel schaffe auf der Arbeit.
Daneben steht ihre Leidenschaft.
Ja, Sport halt. Ausgleich, dass man auch mal was anderes macht, außer nur arbeiten.
Doch ihr Job macht ihr Spaß und lässt sie selbstständig das Geld verdienen, das fürs Leben reicht, wie sie sagt. Zum Beispiel auch für ihr, man möchte sagen, zweitwichtigstes Hobby. Neben dem aktiven Badmintonsport liebt sie auch das Feiern ihrer Lieblingsmannschaft.
Fußballfan bin ich auch. Bayern und Wolfsburg, ich weiß ja nicht, was sie für ein Fan sind, aber...
Dazu ein leichtes Blondes, ein Alster mag sie, denn Wolfsburg gewinnt auch mit Alster.
Ja, genau, also so sehe ich das auch.
Zu ihrem aktiven Sport Badminton selbst kam sie über Umwege. Als Kind hatte sie schon mal Tennisunterricht, doch so richtig beglückte sie das nicht. Da kam ihr das Angebot der Lebenshilfe Wolfsburg, Badminton zu spielen, gerade recht.
Und es sind ja auch andere Bälle, andere Schläge, andere Technik und Badminton liegt mir viel mehr.
Den Wettkampf sieht die Frau mit kognitiver Einschränkung beispielhaft locker.
Dass man halt Spiele gewinnt und dass man auch mal andere Leute sieht von außerhalb, von anderen Werkstätten, dass man sich austauscht und halt Spaß machen soll's, ne?
Doch auch zum Gewinnen findet sie klare Worte.
Ja, wenn man verliert, ist das ja nicht gut.
Gold im Badminton-Einzel bei den Special Olympics, der Olympiade für Menschen mit geistiger Einschränkung, bedeutet ihr dabei eine Menge.
Dass ich stolz auf mich sein kann. Was ich da alles geleistet habe, man trainiert ja jeden Donnerstag einmal die Woche und dann freut man sich halt, wenn man sowas gepackt hat.
Sollte sie Behindertensportlerin des Jahres 24 in Niedersachsen werden,
dann würde ich mich erstmal tierisch freuen, vielleicht aus dem Häuschen fallen.
Und es könnte ja auch schon mal eine Träne fließen, gibt Stefanie Kienel zu.
Freuen, Tränen, also ich weiß nicht, was ich da machen würde, ich würde mich einfach nur freuen, den Preis zu kriegen.
Aber egal, ob sie nun auf Platz 1 gewählt wird, sie gehört zu den 6 Nominierten des Jahres. Als eine Botschafterin des Sportes für Menschen mit Behinderungen sieht sie sich jetzt schon.
Ich freue mich, dabei zu sein. Ich hätte das gar nicht so für möglich gehalten. Die hätten ja auch jemand anderes wählen können.
Sport sei einfach gut. Man lerne andere Menschen kennen und erreiche etwas für sich.
Und Spaß haben. Das ist das Wichtigste im Leben.
Dies gelte für alle. Ob für Menschen mit oder ohne Handicap, sagt die Frau und fügt fair hinzu.
Und ich wünsche halt den anderen Kandidaten auch viel Glück, aber es kann ja nur einer gewinnen.
Dabei bedeutet der 42-Jährigen die Unterstützung von Eltern und Freunden sehr viel.
Muss ich ehrlich sagen, als meine Eltern da in Berlin waren, dann habe ich mich schon gefreut, dass sie da waren und mich so toll unterstützen. Ey. Das hat nicht jeder so tolle Eltern, die ihre Kinder so unterstützen. Also finde ich gut. Doch, ja.
Stefanie Kienel erlangte Gold im Badminton-Einzel bei den Special Olympics 2023 in Berlin und ist eine der 6 Kandidaten zur Kür des Behindertensportlers 2024 in Niedersachsen. Vielleicht haben Sie ja schon abgestimmt. Gut, denn das Voting ist nun geschlossen. Wenn Sie aber mehr zur Bandbreite des Leistungssportes von Menschen mit Behinderungen erfahren wollen, im Internet gibt's alle Infos, zum Beispiel beim Behindertensportverband Niedersachsen www.bsn-ev.de/voting. Mitte März dann wird die oder der Behindertensportlerin bei einer großen Gala im GOP-Varieté zu Hannover gekürt. Der Kulturschlüssel ist einfach genial. Ein Mensch mit Behinderung findet eine Begleitung. die zu einem gemeinsamen Event freien Eintritt hat. Veranstalter wie Menschen mit und ohne Behinderung haben diese Idee super angenommen. Doch nun droht in Niedersachsen ab Mai das Ende. Die Projektförderung läuft aus. Das bedauert auch Hans-Werner Lange, der Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen.
Naja, der Kulturschlüssel war, fand ich von Anfang an, ein wichtiges Projekt, behinderte Menschen mit nicht behinderten Menschen ein gemeinsames Kulturerleben sicherzustellen. Und ich glaube, da waren wir damals 2019 eigentlich schon auf einem guten Weg. Dann kam Corona. Das hat ja viele Dinge nicht mehr möglich gemacht in der Öffentlichkeit. Und gerade auch Konzertbesuche und andere kulturelle Highlights sind hinten angestellt worden oder haben gar nicht mehr stattgefunden oder nur unter extremen Einschränkungen. Bin sehr froh und danke all denen, die in diesem Projekt haupt- oder ehrenamtlich unterwegs sind, dass sie das gemeinsam wieder jetzt auf neue Füße stellen. Naja, wie bei jedem Projekt, irgendwann läuft mal so eine Erstförderung aus. Oder auch eine Nachschubfinanzierung. Insofern ist es jetzt nötig zu sehen, ob wir neue Finanzierungsstrukturen aufbauen können, gemeinsam in der Verbändelandschaft oder mit öffentlichen Förderungen oder wie auch immer. Das muss man jetzt ausloten. Ich halte den Kulturschlüssel weiterhin für hochaktuell, weil behinderte Menschen auch bei allen Barrieren, die schon abgebaut worden sind, dennoch oft Hilfen brauchen. Und manchmal ist es auch nur einfach so, dass gemeinsam inklusiv Kultur erleben zu dürfen oder zu können, der viel schönere Kulturgenuss ist.
Für sich wie für den Verband vertritt Lange eine klare Position.
Wir als Blinden- und Sehbehindertenverband unterstützen das Projekt und müssen mal gucken, was von uns da abgefordert werden wird, und im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir unseren Beitrag leisten.
Hans-Werner Lange, der Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. Mehr Infos finden Sie im Internet, zum Beispiel bei Facebook unter Kulturschlüssel Niedersachsen.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.org. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.